Challenger Corner, der Tennis-Podcast
in Zusammenarbeit
mit tennistourtalk.com auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Challenger Corner hier auf meinsportpodcast.de. In dieser Woche stehen natürlich die Turniere in Linz, zum Beispiel bei den Damen oder bei den Herren in Shanghai im Vordergrund, aber es hat sich in den letzten Wochen auch wieder einiges getan in der Turnierserie unterhalb der ATP-Tour, der Challenger-Serie, und darüber müssen wir sprechen. Das tue ich wie immer mit dem Macher von TennisTourTalk.com, mit Florian Heer. Hallo Florian.
Hallo Andreas.
Du bist gerade erst wieder aus Barcelona zurückgekommen. Barcelona, spanische Turniere, Hörer, eifrige Hörer unseres Podcasts werden wissen, dass du dem Spanischen sehr zugewandt bist. Da musstest du mal wieder hin, oder?
Da musste ich mal wieder hin, und wie ich es auch gesehen habe, war das wettertechnisch auch, glaube ich, keine schlechte Entscheidung.
Nee, es war tatsächlich keine schlechte Entscheidung. Das Turnier in Barcelona wird in der Sergio Casal Academy gespielt. Erzähl mal ein bisschen was davon.
Ja, genau, es findet oder hat jetzt bereits zum zweiten Mal eben stattgefunden. Sanchez Casal haben dort vor 20 Jahren diese Akademie gegründet und ja, sind ja wahrscheinlich den meisten noch bekannt als ein legendäres Doppel, die auf der ATP-Tour dort unterwegs waren und ja auch sehr, sehr erfolgreich waren. Und die haben dort in der Nähe von Barcelona, in El Prat de Llobregat ganz genau, eigentlich eine Akademie aufgemacht. Der Name, das ist ein Vorort von Barcelona, liegt eigentlich unweit des internationalen Flughafens. Und ja, dadurch hat man vielleicht auch ein bisschen US Open-Feeling, zumindest wenn es darum geht, dass da die Flugzeuge auch dementsprechend rüberfliegen. Ja, Riesenakademie natürlich, gehört zu einer der größten in Spanien. Verschiedene Courts mit verschiedenen Belegen, die dort für den Nachwuchs, aber auch natürlich für die angehenden Profis dort zur Verfügung stehen. Die haben Sandplätze, die haben Hartplätze. Das Einzige, was ich nicht gesehen habe, ist Rasen. Aber ansonsten ist dort eigentlich alles vorhanden. Und man fokussiert sich dort auch immer ziemlich auf die Jüngsten vor allem. Also man ist dort auch sehr erfahren in der Organisation von solchen internationalen Turnieren, vielleicht nicht unbedingt auf Challenger-Ebene, aber man hat eben auch sehr viele Jugendturniere dort über das ganze Jahr hinweg, die dort stattfinden, und hat dann auch schon das eine oder andere ITF-Turnier gemacht und jetzt eben zum zweiten Mal auch dieses Challenger-Event.
Sergio Casal, die Älteren werden sich erinnern, du hast es gerade gesagt, mit dem Weltklasse-Doppel mit Emilio Sanchez. Für eine Sache bin ich ihm relativ gram, und da kann ich mal wieder aus meiner Kindheit erzählen. Er ist der einzige Mensch, der es geschafft hat, im Davis Cup Boris Becker zweimal zu schlagen.
Ganz genau, da habe ich im letzten Jahr, das war ganz witzig, auch darauf angesprochen, er hat gesagt, ja, also wenn dann Deutsche ihn immer auch wieder darauf ansprechen, das geschieht anscheinend relativ häufig, dass er eben Becker zweimal im Davis Cup schlagen konnte. Ich glaube, das erste Mal war kurz vor Beckers Triumph in Wimbledon.
84 in Sindelfingen, ja.
Und das hat aber gesagt, aber das eigentlich für ihn bessere oder größere Erlebnis war dann eigentlich, ich glaube 87 war das dann, auf dann heimischen Geläuf in Spanien, wo er dann Boris Becker zum zweiten Mal eben auch noch besiegen konnte. Und er hat gesagt, also das war schon wirklich auch eines seiner besten Matches, das er auch gespielt hat. Er war ja hauptsächlich bekannt eben durch seine Doppelturniererfolge, die er da hatte, aber war ja auch nicht so schlecht im Einzel. Ich weiß gar nicht, Top 50, glaube ich, auf jeden Fall hat auch einen Titel gewonnen, und dementsprechend kam das jetzt auch nicht von ungefähr, aber das war natürlich in einem Davis Cup Rahmen dann so einen Erfolg zu feiern, das ist natürlich auch immer was Besonderes, ganz klar.
Und bevor wir weitersprechen, dann lassen wir doch gerade mal Sergio Casal, den Turnierdirektor bzw. den Macher dort von dem Challenger-Turnier, zu Wort kommen. Du hattest ihn im Interview, und jetzt hören wir da mal rein.
Well, yeah, Sergio, we are back here in Barcelona, second edition of the ATP Challenger event. Yeah, what are your thoughts on this week here?
Well, I think we improved a little bit. This is the second time we do it. Different, we have more guys, 48 draw, but we have the help of the weather, no one drop of rain. Last year we have trouble with the rain, but I think we have good matches. And I mean, for us, for the academy, a lot of people involved, kids, so I think they get involved during the matches, doing ball boys, and I think for us it's like giving opportunity to them to know and to learn. So I think it's been a great week, and we try to make more like that.
What about the idea of using the Fox 10 technology here on clay?
Well, we have a call from pretty at the end, just before starting, like 10 days before, Felix Mantilla, former player, he's involved on that. So we have a meeting, and then they decide to do it first time on clay. And we say, well, we need to do that, because I think it's what is this is going to be in the future, even on clay. So still the players, they need, or we need to know the new technologies, because sometimes we both players thinking the ball is out and it's in, and sometimes it's a little bit confused, but I think it's going to be great for the future, so we're going to go for that.
Is it anything you would have liked to seen when you were a player?
Well, you know, with this technology, at least once they explain to you, you get convinced, it's easier for the players. You just wait a little bit, and I mean, you don't wait more than if the umpire goes down, check the mark, you discuss. So, because sometimes they say it's a little bit slow, but it's not, because it takes more time when the umpire goes to check the mark. And I think everybody accept that, so there is no confusion, no fightings on court, and you have to accept it. Yes.
I think it was also a special year for you, because the Academy celebrates its 20th anniversary.
Yes, we are here already 20 years, and try to keep alive and doing better things, more things, and try to give a lot of opportunities to everybody. As I said before, Academy is a place to give these opportunities to especially the young players. We have the school here, so going to US, getting scholarships or becoming professional, which is very difficult, but also with these tournaments we give opportunities to these younger players. Sometimes they need points to get better or to recover injuries, so this is the case today. Salvatore, I mean, I think now with these points he's going to get in Grand Slams, and also for Josef Kovalik, he was tough year with injuries, so it's again give opportunities to get better in his ranking, so we love to do that.
And finally, will we see another third edition next year?
Yes, of course, for sure the third. We have 3 years the contract, so it's going to be for sure. We try to make better things next year, and in my thoughts are to get that tournament for longer. Like, we need the tournament needs years and years to get this little bit history, but our philosophy is once we start that is to keep here for longer, something that the players know that, oh, we have on the agenda at Barcelona this week, and they're happy to come. This is my opinion and my goal to the next future.
Perfect, all the best for that. Okay. Thank you.
Thank you so much.
Sergio Casal, 30 Jahre quasi nach seiner aktiven Karriere, ist er jetzt hinter den Kulissen, und er hat ein wichtiges Thema angesprochen, was letzte Woche natürlich dann auch dieses Turnier in Barcelona in die Schlagzeilen gebracht hat. Fox 10. Es wurde letzte Woche zum ersten Mal mit Hawkeye/ mit einem elektronischen Line-Calling getestet bzw. gespielt. Wie ist das gelaufen da?
Ja, du hast schon gesagt, Fox 10. Ich wurde sehr stark sensibilisiert. Ja. Ich habe nämlich in meiner Euphorie als erstes Mal auch einen Tweet abgelassen, wo ich also gesagt habe, oh ja, also die nehmen hier Hawkeye. Und ja. Emilio Sanchez persönlich hat mich darauf hingewiesen per Twitter, dass es sich nicht um Hawkeye handelt, sondern um Fox 10. Also ein spanisches Unternehmen, was man sagt, dass da auch eben akkurater sei als Hawkeye. Kann ich jetzt natürlich nichts dazu sagen, aber es gibt da anscheinend Untersuchungen, die also darauf hinauslaufen sollen, dass das System also anscheinend noch besser sein soll als das, was Hawkeye eben hergibt. Und Felix Mantilla, einige werden sich vielleicht erinnern, ehemaliger spanischer Profi auch, der steckt dort mit hinter dem Unternehmen oder ist einer eben dieser Repräsentanten dieses Unternehmens. Und ja, es ist meines Erachtens eigentlich sehr gut aufgenommen. Also mit den Spielern, mit denen ich gesprochen habe, die waren da alle durchweg positiv. Die eine oder andere, dass man sich, Gewöhnungsphase ist dann natürlich noch ein bisschen normal, weil man hat wahrscheinlich so ein bisschen reflexartig und sagt, na, hier, Umpire, komm mal runter, schau dir mal den Abdruck an. Aber da, glaube ich, ging das dann im Laufe der Woche auch relativ schnell, dass man sich daran gewöhnt hat. Und Casal selber hat ja auch gesagt, also er denkt, das ist die Zukunft eben dieses Tennissports, und eigentlich auch die Spieler, wie gesagt, haben durchweg nur Positives erzählt. Sie würden das auch gerne tatsächlich auch auf größeren Turnieren gerne sehen.
Was Fox 10 von Hawkeye unterscheidet, ist, dass du den Ballabdruck tatsächlich dann noch mit einer Kamera aufgelöst siehst und dass du dort dann ein wenig besser die Möglichkeit hast, diese Ballabdrücke dann zu sehen, beziehungsweise zu sehen, ob das außerhalb der Linie war. Weil beim Hawkeye ist es so, dass das von 4 Kameras eingefangen wird und dort dann dieser Ball beziehungsweise der Ballabdruck berechnet wird. Und der hat eine Fehlertoleranz. Und das haben wir hier bei meinsportpodcast.de und bei Chip in Charge dann auch schon mal besprochen mit dem Kollegen Otto Kolbinger. Also hat das tatsächlich dann auch noch ein bisschen Fehleranfälligkeit, gerade bei Sandplatzturnieren, wo die Linien dann eigentlich dann bei Hawkeye immer wieder kalibriert werden müssten. Und jetzt gab es den ersten Test und du hast es gesagt, es ist sehr gut angekommen. Es gab nicht groß viel Trouble darum.
Überhaupt nicht. Also, und auch, wie gesagt, diese Diskussionen, wie Casal auch gesagt hat, die fallen natürlich weg, weil man hat ja mit niemandem die Chance, irgendwie zu diskutieren. Und ich glaube, das, was etabliert ist auf Hardcourts und auf Rasen, warum sollte das nicht auch auf Sand funktionieren? Also, es gibt für mich eigentlich kein wirkliches Argument, da jetzt wirklich zu sagen, was da jetzt dagegen sprechen würde.
Ja. Lass uns mal zum Sportlichen kommen, weil dieses Turnier war eigentlich sogar recht gut besetzt. Es hatte vor allen Dingen mal wieder sehr viele spanische Spieler am Start. Roberto Caballes Baena war an 1 gesetzt, Jaume Munar war an 2 gesetzt. Über den sprechen wir gleich noch ein bisschen genauer. Das Turnier gewonnen hat aber Salvatore Caruso. Und Salvatore Caruso ist durch diesen Turniersieg zum ersten Mal in seiner Karriere unter die Top 100 gekommen. Der hatte insgesamt dieses Jahr schon ein sehr gutes Turnier. Er hatte zum Beispiel in Wimbledon hatte er die Quali überstanden, in Roland Garros hatte er die 3. Runde erreicht, dann hatte er in Umag das Halbfinale erreicht. Er hat sich also still und heimlich unter die Top 100 gespielt für Salvatore Caruso, während Fabio Fognini und Matteo Berrettini im italienischen Herrentennis so ein bisschen die Schlagzeilen schreiben, ist er ja so ein bisschen dahinter gekommen, weil Marco Cecchinato hat nicht gut gespielt in diesem Jahr, Marco Trungeliti hat auch keine guten Ergebnisse gehabt und Salvatore Caruso hat sich so ein bisschen hinter Andreas Seppi als vierte Kraft dort erwiesen.
Ja, und das ist ja auch nicht so schlecht für ihn. Stichwort Davis Cup, da kann ja auch mal das eine oder andere Einladung. Es gibt ja jetzt in Zukunft einige Mannschaftswettbewerbe, ja. Wo es dann auch die Möglichkeit gibt, mal die italienischen Farben zu repräsentieren. Der hat sich auch richtig gefreut. Also dieser Top 100 Einzug, das war für ihn schon eines der großen Ziele, die er eben auch hatte. Und du hast es schon erwähnt, also gute Ergebnisse gehabt. Der hat auch vorher schon in Spanien auch immer ganz gut gespielt. Er hat Halbfinale in Sevilla zum Beispiel gespielt beim Challenger. Umag natürlich Halbfinale als ATP-Turnier. War eine richtig gute Geschichte. Da hätte er vielleicht sogar noch weiterkommen können. Musste damals im Halbfinale gegen Dusan Lajovic verletzt aufgeben. Da ist er mehr oder weniger humpelnd dann über den Platz noch mehr gelaufen. Und natürlich auch die Geschichte in Roland Garros. Das darf man gar nicht unterschätzen. Der ist in die 3. Runde dort gekommen, durch die Quali gespielt, ist schließlich dann an Novak Djokovic gescheitert.
Da gegen Novak Djokovic kann man schon mal verlieren. Das ist schon mal möglich. Hatte halt vorher Gilles Simon und Jaume Munar unter anderem auch besiegt. Und in der Quali hatte er unter anderem Dustin Brown besiegt in knappen 3 Sätzen. Also für Salvatore Caruso geht es dieses Jahr aufwärts. Und auch Salvatore Caruso hattest du im Interview. Und da hören wir jetzt mal rein.
Yeah, Salvatore Caruso, champion here at the Sanchez Casal Challenger. Congratulations, Salvatore. Good win in the final. Was it a bit easier than you might have expected in the end?
No, at all. I mean, I think that he said it better than me. I mean, he was playing really good tennis by all the week. But, you know, I wanted so much to win this match. And I think that makes the difference today. You know, I had a big opportunity to break the top 100, to win this tournament as well. So, I mean, I put everything I had, and hopefully the result was good for me, so I'm very happy.
Exactly, you already mentioned it, you cracked the top 100. What does it mean for you?
Oh, wow, it's simply amazing. I mean, but I don't want to stop there. I mean, this was the first big goal of my year, so of course, it's very important for me, but as I said, I don't want to stop here. I'm looking forward to next challenges.
I think the season for you has been really good. We can say it like that. You made it to the third round at Roland Garros, I think one of the highlights, and now your second triumph on the Challenger Tour. What are the goals for the rest of the season?
Well, I mean, the goal for sure is to make more. I mean, to win more matches than that I can, and improve my tennis. And yeah, I mean, of course, the top 100 and maybe the main draw in Australia was a big goal. But I mean, I don't want to stop here, as I said. So I'm looking forward to improve, and that's for sure because I have so many things to improve. So. That's for sure is for the rest of the year.
Maybe a few words about the tournament here in general. I think conditions were sometimes pretty tough with the wind, but a good week.
Yeah. No, I mean, the as you said, the conditions were not sometimes were, I mean, we had a big challenges on the first days, like with the wind, but hopefully no rain, so that's good. But yeah, I mean, maybe today was the best day to play tennis, you know, no sun, no wind, so no, but the tournament was really good, the hotel is good, we had so many courts to practice, so I have to say that the tournament organization did a really good job.
And they used the Hawkeye or Fox Tennis review here. Is there anything you would like to see on bigger clay court tournaments as well?
Yeah, I think it's a good. You know what I can say from my side is that players and referees they are more relaxed when they have these kind of things like the Hawkeye. So we also from the player we don't fight with the umpires. That's really important. I mean, that's really important, and just to be relaxed on the court. So I think this is a really good idea also on clay to put on a high stage.
How will the next couple of weeks look like for you?
But we'll see. Next week I'm gonna go back in Sicily home. Some days practice, and then I will go to Antwerp for ATP 250. So we'll see. I'm going to be indoor tournaments, and then yeah, we'll see.
All the best. Thanks.
Ja, für jemanden wie Caruso, der 27 Jahre alt jetzt schon wird im Dezember, ist das natürlich ein Riesenerfolg, diese Top 100. Aber er hat ja selber gesagt, er hat ein gutes Selbstbewusstsein. Er hat selber gesagt, das soll für mich noch nicht das Ende sein.
Ja, aber ich denke, das ist ein Phänomen, naja, ich weiß nicht, ob es ein Phänomen ist, aber das ist eine Sache, eine Tatsache, kann man sagen, die man im Tennissport oder zumindest im Herrentennis sehr häufig jetzt sieht. Also der Peak ist bestimmt nicht mit Anfang 20 oder irgendwas erreicht, sondern viele schaffen es eben auch jenseits der 25, jenseits der 27, manchmal auch jenseits der 30, dann auch ihre größten Erfolge zu erringen. Also mir fällt da immer wieder so David Ferrer als Paradebeispiel ein, und deshalb Leute eben vor diesem Alter dann tatsächlich abzuschreiben, solange sie eben auch verletzungsfrei bleiben, ist, denke ich doch, dann immer eine relativ gewagte These.
Absolut, absolut. Aber Salvatore Caruso, er hat erstens einen fantastischen Namen, möchte ich nochmal sagen, und zweitens ist das eine Geschichte, die so nicht unbedingt von vornherein zu sehen war. Er hatte die Schlagzeilen nicht. Das italienische Tennis hat im Moment andere Namen. Lorenzo Sonego habe ich zum Beispiel auch noch vergessen. Er ist im Moment auf Platz, jetzt gucke ich nochmal gerade nach, Stefano Travaglia ist auch los, ist auch vor ihm. Er ist im Moment auf Platz 8 in der italienischen Rangliste, wenn man die Top 100 Spieler sieht. 8 Top 100 Spieler hat Italien. Das ist auch länger her, glaube ich, dass 8 Spieler aus Italien Top 100 waren. Auf jeden Fall ist er das neueste Mitglied und jetzt im Moment im tagesaktuellen Ranking sogar auf Platz 95. Also eine richtig gute Zeit halt Salvatore Caruso, und er hat auch gute Leute geschlagen auf dem Weg ins Finale. Unter anderem Jaume Munar, Pedro Sosa in der Runde davor, Tommy Robredo hat er, den Altmeister, besiegt, und man kann sich nicht so richtig beschweren über seine Woche. Einen Satz hat er abgegeben und das war gegen Tommy Robredo.
Ja, ich glaube, da gibt's absolut nichts zu mäkeln. Ganz klare Sache. Die große Probe wird wahrscheinlich jetzt kommen. Jetzt geht's ja nach Antwerpen, also Indoor Swing. Das ist ja dann immer für die Italiener oder für viele Südländer dann immer noch so eine Umstellung, da eben dann auch gut in das Turnier reinzustarten, beziehungsweise eben auch in diesen Swing reinzustarten. Und ja, das bleibt eben dann auch abzuwarten, inwieweit er sich dann eben auch jenseits der Sandplätze dann auch bewährt. Aber ich denke, auch auf Hardcourt heutzutage sind das natürlich absolut wettbewerbsfähige Spieler, und Top 100 wird man ja auch nicht, ohne dass man nicht auch auf den anderen Belägen irgendwie richtig gutes Tennis zeigen kann.
Wer auf anderen Belägen ganz gutes Tennis gezeigt hat, und das ist jetzt eine wunderschöne Überleitung, das ist Jaume Munar. Der war letztes Jahr nämlich auch schon bei den Next-Gen-Finals dabei und hatte eigentlich schon so seinen Durchbruch geschafft. War schon oder klopfte schon an die Top 50, dann ist es ein bisschen ruhiger um ihn geworden. Er hatte hier das Halbfinale erreicht, hat dort gegen Salvatore Caruso verloren. Und auch Jaume Munar, über den müssen wir gleich noch sprechen, auch den hattest du im Interview nach seinem Viertelfinalsieg gegen Mohamed Safwat. Da hören wir jetzt nochmal rein.
Well, yeah, congratulations, but it was a pretty tough one today. What made the difference in the end?
I don't know. I think the most important point today was to keep fighting, to keep competing, and I think I did it. During the match, had some good moments playing tennis, some bad moments. At the end of the second set, I was feeling bad, so many balls in the middle of the court and not playing that much aggressive. But I think I managed it, and in the end, I think I played solid match.
What about the conditions here? I guess it's pretty windy, but doesn't make it too easy.
No, it's not easy. It's windy for me. The court is so slow, which is difficult for me with the serve and with the first shots. But still, as I said, the point here is to keep fighting, to keep competing, and I think this is the most positive thing I can try today.
You're one of the most promising Spanish players. Do you feel any pressure playing here in home soil?
No. I feel really comfortable in Barcelona. It's my second home. I've been living here for 7 years, and I have all my friends here, so I really feel comfortable to play, and I love to play here at home.
Talking about tomorrow's match, do you have any preference in terms of
I have
of
no
your
idea who
opponent?
I play. Who I'm playing?
I don't know. One of the Italians I didn't follow, but do you have any preferences?
No, that's okay. I mean, it's going to be a difficult match anyway, so let's just see who wins and then just prepare the match and try to play good tennis for my side, and let's see.
Okay, all the best.
Thank you.
Ja, Jaume Munar ich habe es jetzt nochmal nachgeguckt, er war 53. in der Weltrangliste, als Roland Garros losging. Und dann musste er Punkte aus dem letzten Jahr verteidigen, konnte die nicht verteidigen, hatte viele Niederlagen, viele frühe Niederlagen dann auch und kämpft sich jetzt erst wieder so richtig ran. Hat das Finale in Sevilla erreicht, dann das Halbfinale in Biella, in Florenz hat er die zweite Runde erreicht und jetzt beim Challenger in Barcelona dann das Halbfinale. Er kämpft sich so langsam wieder ran, aber das war so ein, ich möchte nicht sagen Karriereknick. Karriereknick hört sich für einen 22-Jährigen dann auch mistig an. Aber dieser unaufhaltsame Aufstieg, der ist erstmal so ein bisschen gestoppt worden.
Ja, was aber auch eben so ein bisschen in der Natur der Sache liegt, dass er im letzten Jahr zwei größere Challenger-Turniere eben auch gewonnen hat, wie du schon gesagt hast, dann dadurch auch relativ viel Punkte einheimsen konnte. Und wenn es dann eben auf die große ATP-Tour geht und vor allem nach Roland Garros kommt eben auch nochmal Stichwort Belag, kam ja die Rasensaison. Also er hat dann, glaube ich, in Deutschland gespielt, er war in Stuttgart, er war in Halle, glaube ich, auch noch Antalya gespielt. Also dementsprechend nicht gerade das, was sein Favorite Surface ist und dann auch in Wimbledon und dann gehen natürlich schwuppdiwupps ganz schnell mal die Punkte eben, können dann mal ganz schnell eben auch davon gehen und das ist halt immer so das Problem, was ja die Weltrangliste dadurch das Ganze auch etwas verzerrt darstellt, wo er dann vielleicht ein bisschen hätte besser performen können, wenn man so wollte, ist dann eben dann nochmal auf den europäischen Sandplätzen, wo es dann nach Borstadt oder Gstaad oder Kitzbühel oder sowas ging, aber jetzt auf Challenger-Ebene nach den US Open, wo er dann jetzt eben auch wieder zurückgefallen ist, nachdem er eben knapp aus den Top 100 rausgeflogen ist, läuft es auch wieder besser, hat dann in Sevilla eben das Finale auch gespielt und ja, dann in Barcelona jetzt auch wieder immerhin ins Halbfinale Biella eben auch nochmal, also da läuft es dann wieder ganz gut, aber das ist halt immer auch dieser Sprung, ja, diese Sprungbreck, die Frage, ob man das dann auch tatsächlich schafft zwischen Challenger und ATP-Ebene. Er hat natürlich noch viel, viel Zeit und er hat auch noch viel, viel Zeit, sich natürlich auch auf diesen anderen Belegen dann auch noch zu beweisen.
Es ist halt immer so, wir haben das in vielen Fällen dann ja auch gesehen, Spieler und Spielerinnen dann auch erklimmen eine Stufe, dann haben sie erstmal eine Zeit lang auf diesem Plateau, dann geht es vielleicht nochmal wieder abwärts und dann können sie wieder die nächste Stufe erreichen. Die Hoffnung ist ja nach wie vor sehr groß, dass Jaume Munar ein Nachfolger dieser goldenen Generation werden kann, auch wenn man die Erwartung nicht zu hoch hängen sollte. Das sieht man ja dann schon am jungen 16-jährigen Spanier.
Ja, absolut. Also es gibt in Spanien da einige Beispiele, vor allem Carlos Boluda muss man da immer wieder nennen. Das ist ein Name, der in Spanien immer wieder gerne fällt, wenn es darum geht, diese Vergleiche mit Nadal hier aufzuziehen. Und der es ja eigentlich ja noch nie so weit geschafft hat, der noch nicht mal richtig Fuß gefasst hat, eigentlich auf der Challenger-Ebene. Darüber ist Munar schon weit hinaus. Und da muss man auch sagen, ist er auch von der Veranlagung her ein wesentlich besserer Spieler. Und dementsprechend als, ja, da jetzt nicht unbedingt den Druck aufzubauen, da vielleicht hier Nummer 1 zu werden und auch so und so viele Grand-Slam-Turniere zu gewinnen. Aber den Sprung in die Top 50 zu schaffen oder eben dann auch noch ganz ein Stück weiter in die Top 20, ich glaube, das steht außer Frage, dass er das schaffen wird. Und da ist dann eigentlich wirklich nur noch mal die Frage, wann das geschehen wird, weniger als ob es geschehen wird.
Glaube ich nämlich auch. Ich glaube nämlich auch, dass das Jaume Munar so talentiert ist, dass er seinen Weg schon machen wird. Er wird kein zweiter Rafael Nadal sein, weil der hatte zu dem Zeitpunkt nämlich schon ein paar Grand Slam Turniere unter seiner unter seinen Fittichen und von daher, das wird er nicht werden, aber er kann ein Top 20, Top 10 Spieler werden. Das steht, spricht im Moment noch nichts gegen. Das Turnier in Barcelona wurde von Salvatore Caruso im Einzel gewonnen und im Doppel der Altmeister Simone Bolelli hat zusammen mit David Vega Hernandez das Turnier gewonnen. Gibt es zum Doppelturnier noch was Interessantes zu sagen?
Ehrlich gesagt nicht. Auch ein Wettbewerb, der, muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen an mir vorbeigegangen ist. Ich hatte natürlich auch die Zeit mir dort genommen, auch ein bisschen rumzuschauen noch. Das heißt, den Doppelwettbewerb, den habe ich mal ein bisschen ganz galant ausgelassen.
Sehr gut. Das war also das Turnier in der Sanchez Casal Academy, was Salvatore Caruso im Einzel gewonnen hat. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir nochmal ein paar Turniere der letzten Wochen besprechen. Plus, wir schauen auf ein paar Challenger-Turniere der nächsten Wochen voraus, weil in Deutschland gibt es jetzt sehr viel Challenger-Tennis in den nächsten Wochen zu sehen. Darüber sprechen wir gleich hier bei Challenger Corner hier auf meinsportpodcast.de.
Er war der Rekordmann des DDR-Fußballs. 102 Länderspiele, 55 Tore, viermal Torschützenkönig. Und trotzdem stand Joachim Streich oft im Schatten. Unsichtbar im Westen, im Osten zwar gefeiert, aber nie frei. Ein Stürmer mit Weltklasse-Instinkt, gefangen im System, das seine Helden kontrollierte. Wie er trotzdem zur Legende werden konnte, davon erzählen wir in dieser Folge der 100 Fußballlegenden. Joachim Streich, der Star im falschen System.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Der MLS-Podcast. Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer führen dich jeden Freitag durch die Spieltage der Major League Soccer.
Wie er von Chicago Fire wegkam, war nicht schön, weil sie ihn einfach getradet haben und er aber wahnsinnig viel Herzblut in dieses Team gesteckt hatte.
Sie informieren dich über Ergebnisse, Skandale und Geschichten des amerikanischen Fußballs. Der MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de.
Das Turnier in Barcelona, das hatten wir eben schon besprochen, aber es gab noch einige andere interessante Turniere, unter anderem das in Nur-Sultan. Nur-Sultan, fragen sich vielleicht jetzt einige, was ist das denn für eine Stadt? Das ist das frühere Astana, das wurde nach dem Ministerpräsidenten beziehungsweise nach dem kasachischen Premierminister benannt. Diese Stadt wurde umgetauft von Astana in Nur-Sultan. Dort hat Ilya Marchenko gewonnen im Finale, allerdings gegen einen in der letzten Woche stark aufspielenden Yannick Maaden. Der hatte vorher unter anderem Corentin Moutet aus Frankreich, den an 1 gesetzten Spieler, geschlagen. Und er hatte Komuyun Sultanov geschlagen. Hätte Sultanov in Nur-Sultan gewonnen, das wäre richtig schön gewesen. Aber Yannick Maaden hat dieses Turnier ins Finale begleitet, neben Ilya Marchenko. Für Maaden geht es nach wie vor darum, er möchte unbedingt in die Top 100, damit er nicht bei den Australian Open durch die Qualifikation muss.
Ja, für ihn war es ein erfolgreiches Turnier, aber was einfach fehlt, ist der Titel.
Ja.
Ich habe jetzt nochmal geschaut, er hat 3 Finals in diesem Jahr verloren. Im letzten waren es, glaube ich, auch mindestens 2. Davor weiß ich nicht, ich glaube, er hat alleine in Frankreich in Mouilleron-le-Captif, auch ein wunderbarer Name, by the way, glaube ich, 2-mal hintereinander im Finale verloren. Und ja, das ist dann natürlich auch immer ein bisschen zart. Also man möchte ja nach 8 ITF-Turnieren dann irgendwann auch mal seinen ersten Erfolg auf der Challenger-Ebene feiern. Natürlich völlig unabhängig davon, dass es wertvolle Punkte sind, ein gutes Turnier war, eine positive Woche war. Aber es gibt ja manchmal so den Spruch, Tennis ist so ein Sport für Verlierer. Ja? Also man beendet die meisten Turniere irgendwie mit einer Niederlage. Und dann ist es natürlich auch immer schön, wenn man dann mal einen Erfolg da mal mit sich bringen kann. Und dass er das kann, das hat er ja schon bewiesen. Und dass er eben auf dieser Ebene absolut wettbewerbsfähig ist, das steht außer Zweifel. Er hat sich teilweise eben auch schon auf den ATP-Turnieren dort sehr erfolgreich rumgetrieben und dementsprechend denke ich, wird ihn das schon ein bisschen nerven, dass er hier nicht mit dem Pokal da aus Kasachstan da eben nach Hause kommen konnte.
Aber wir können noch mal gerade sagen über Ilya Marchenko, der hat nämlich ein richtig gutes Jahr in diesem Jahr. Der hat sich zurückgekämpft, der hatte Verletzungen, war ja schon mal unter den Top 50 vor einigen Jahren und ist jetzt so langsam wieder auf dem Weg zurück, ist jetzt wieder auf Platz 274 in der Weltrangliste und hat hier ein richtig gutes Turnier gespielt.
Ja, genau. Also der ist zurück in dem Kreise der Sieger. Der letzte Titel war in 2017 in Izmir. War ja dann auch immer regelmäßige Gewinner auf der Challenger Tour. Der hat, glaube ich, von 2012 bis 2017, glaube ich, fast regelmäßig jedes Jahr mindestens einen Titel gewonnen. Und durch Verletzung dann ein bisschen zurückgefallen. Jetzt dieser Titel wird ihm bestimmt gut tun und das gibt wertvolle Punkte. 80 gab es immerhin dort in Kasachstan mitzunehmen und das spült ihn dann auch wieder ins Fern, wo er dann wieder auch regelmäßig auf dieser Ebene dann unterwegs sein kann.
Er braucht noch einen guten Herbst, um vielleicht dann auch wieder in die Qualifikation bei den Australian Open reinzukommen, aber das ist auf jeden Fall schon mal ein erster Weg zurück für Ilya Marchenko, der sich sehr über diesen Turniersieg da vorletzte Woche gefreut hat. Wir können über einige andere Turniere beziehungsweise über ein anderes Turnier noch sprechen, wo Philipp Kohlschreiber dann zum Beispiel auch mit dabei war. Das war nämlich das Turnier in Florenz. Es wurde noch auf rotem Sand ausgetragen. Es war Ende September, eins der letzten Sandplatzturniere, was noch ausgetragen worden ist. Und Philipp Kohlschreiber war hier an 1 gesetzt und ist im Halbfinale gegen Pedro Sousa ausgeschieden. Pedro Sousa aus Portugal, ein Spieler, der auf Sandplatz hervorragend zurechtkommt. Kohlschreiber kann aber sich auf die Fahnen schreiben, endlich mal wieder ein paar Spiele gewonnen zu haben.
Ja, Kohlis Comeback auf der Challenger Tour. Er hat ja insgesamt 3 Turniere gespielt gehabt. Wir haben vor ein paar Wochen über das Turnier in Genua gesprochen. Da haben wir auch ein paar Stimmen von ihm da mitgebracht. Da ist er ins Viertelfinale gekommen. Die Woche drauf dann in Stettin. Dort nach dem Freilos 2. Runde, also quasi ein Auftaktmatch, leider verloren. Und jetzt in Florenz immerhin bis ins Halbfinale. Ja, insgesamt kann man sagen, durchwachsen, zeigt aber natürlich auch, dass der Wettbewerb auf der Challenger Tour nicht zu unterschätzen ist. Ja, also das ist auf jeden Fall kein Selbstläufer, hat er ja auch damals in Genua selbst gesagt. Und ja, jetzt ist die Frage, wie geht's jetzt weiter? Also selbst in Europa auf Challenger-Ebene sind jetzt die Sandplätze aus. Ich weiß gar nicht, wie sein weiterer Fahrplan ist, weißt du es?
Nein, den Fahrplan von Philipp Kohlschreiber kenne ich im Moment auch nicht, aber wir werden euch dann in der nächsten Challenger Corner beziehungsweise dann auch bei Chip in Charge auf dem Laufenden halten, beziehungsweise bei TennisTourTalk.com werdet ihr es auch lesen können, wo Philipp Kohlschreiber dann in der nächsten Zeit aufschlägt. Auf jeden Fall hat er das Halbfinale dort erreicht. Pedro Sousa ist ins Finale gekommen, hat dort aber gegen Marco Trungeliti verloren. Marco Trungeliti ist einer der interessantesten Personen, die wir im Moment so ein bisschen auf der Challenger Tour haben. Letztes Jahr, ihr erinnert euch vielleicht, hatte er diese unglaublich Feelgood-Geschichte bei den French Open, als er im Auto von Spanien nach Frankreich zurückgekehrt ist, weil er als Lucky Loser reingekommen ist nach der nicht erfolgreichen Qualifikation und hatte sich dann ins Auto gesetzt mit seiner Großmutter und seiner Familie und ist 1000 Kilometer mit dem Auto durch Spanien und Frankreich gefahren, um dann sich einzuschreiben für das Turnier. Und dann dieses Jahr ist er so ein bisschen persona non grata gewesen, beziehungsweise hat er davon berichtet, weil er ein Whistleblower war im Wettskandal, in einem Wettskandal, der verschiedene Wetter beziehungsweise dann auch Spieler belastet hat. Und dort hatte er dann gesagt, ja, ich werde so ein bisschen als persona non grata gesehen. Jetzt hat er das Turnier gewonnen, ist sicherlich für ihn eine ganz wichtige Geschichte, dann auch mal wieder sportliche Schlagzeilen zu schreiben.
Ja, absolut. Also diese Roland-Garros-Geschichte, die war natürlich ganz besonders. Das war, da war er plötzlich eben so everybody's darling, kann man sagen. Er ist plötzlich von 0 auf 100 dort auch in den Fokus geraten, weil er das ja auch sehr sympathisch über Social Media rübergebracht hat. Ich habe ihn, glaube ich, sogar schon mal im Jahr vorher in Roland-Garros bei der Pressekonferenz erlebt. Da war er eben auch sehr, sehr sympathisch, sehr, sehr natürlich. Und naja, wie das dann immer so ist, wenn man dann eben sehr, vielleicht nicht besonders allgemein herzliche Töne dem Tennissport allgemein gegenüber gibt, dann kann man eben dann auch mal sehr stark in den Fokus der Kritik geraten und das ist eben dann hier ein wenig um die Ohren geflogen. Umso wichtiger eben auch, dann sportlich wieder ein Zeichen zu setzen und eben hier auch seinen ersten Titel in diesem Jahr zu erringen, war ja sein insgesamt 2. Turniererfolg auf der Challenger Tour, hat im letzten Jahr in Valletta in Italien schon mal gewonnen.
Er ist, war wieder unter den Top 200 jetzt letzte Woche, ist jetzt diese Woche wieder so ein bisschen rausgefallen aus diesen Top 200, aber er klopft dran an die Top 200 und er ist so ein bisschen auf der Schwelle zur Qualifikation für die Australian Open. Da muss man dann ja auch immer sehen, ja, treten die Spieler den Weg an, wenn sie in die Qualifikation müssen oder lassen sie es bleiben Anfang des Jahres. Da werden wir dann allerdings nächstes Jahr dann darüber sprechen. Das war das Turnier in Florenz. Wenn wir jetzt auf die Turniere gucken, die da kommen werden, dann gucken wir als erstes auf ein Turnier, was nächste Woche hier gleich in unserer Nachbarschaft stattfindet, in Ismaning, die Wolfkran Open. Die werden nämlich stattfinden in der nächsten Woche und du kannst berichten, dass die relativ gut besetzt sind.
Ja, also wir beginnen einen dreiwöchigen Indoor-Swing in Deutschland mit vor allem auch sehr interessanten Belegen, weil nämlich zwei Teppichturniere darunter auch sind. Das erste eben auch in Ismaning. Ist vielleicht nicht das spektakulärste von der Entry-List von den dreien her, aber hat hier auch ein paar interessante Namen natürlich mit dabei, angeführt in der Entry-List, glaube ich, durch Jiří Veselý, dem Tschechen, der ja auch schon mal im Ranking wesentlich weiter vorne war. Und es gibt eben auch noch ein paar andere Top 200 Spieler, vor allem zwei Niederländer sind hier zu erwähnen, Talon Kriegspor und Robin Haase. Ja, also Veselý und Haase, das sind vor allem auch zwei Spieler, die auf dem Belag wahrscheinlich für einige Aufschlag, Zerstörungsmechanismen hier greifen können. Und ja, wie es natürlich dann auch so ist, sind natürlich einige deutsche Spieler mit dabei. Das, was für die Challenger-Turniere hier vor Ort natürlich auch sehr wichtig ist. Yannick Hanfmann steht wieder auf der Liste, der die Erstausgabe dieses Turniers dann auch gewonnen hat. Benjamin Hassan soll mit dabei sein, genauso wie Jeremy Jahn. Daniel Masur hier als Local Hero aus München dann auch. Mats Moraing auch schon gewonnen in Koblenz. Also da sind ein paar gute Namen auch von dem deutschen Kontingent hier mit dabei.
Mats Moraing, der sich verletzt hatte in Augsburg, ne? Der soll wieder sein Comeback geben, habe ich gelesen.
Genau, also ist natürlich immer ein bisschen abzuwarten. Ich habe jetzt nicht mehr verfolgt, wer aus dem Turnier bereits rausgezogen hat. Aber das ist quasi der Stand von der Liste, wo es eben hier herausgegeben wurde.
Ich hatte nur ein Instagram-Video gesehen, wo er drauf war und es hieß dann, er arbeitet für sein Comeback, Mats Moraing. Du hast es gerade gesagt, wir haben drei Turniere hintereinander. Das Turnier danach ist das in Hamburg. Das ist ein neues Challenger-Turnier, was letztes Jahr noch ein Future-Turnier war. Und das wird quasi mit vom DTB veranstaltet. Turnierdirektor ist Mirko Westphal, der beim DTB angestellt ist. Und auch das Turnier glänzt mit vielen deutschen Spielern. Und vor allen Dingen konnte man Mischa Zverev noch eine Wildcard geben. Quasi bei ihm zu Hause in der Heimat kann er übernächste Woche dann aufschlagen.
Ja, ganz genau. Das wurde vom DTB hier eben auch per Pressemitteilung bekannt gegeben. Mischa Zverev als Wildcard-Inhaber. Das ist natürlich toll fürs Turnier. Ich bin selbst gespannt. Das war früher ein ITF-Turnier. Man hat also schon die Jahre vorher bereits Futures veranstaltet. Naja, und man hat jetzt wahrscheinlich beim DTB auch so die Zeichen der Zeit erkannt. Man hat festgestellt, alleine durch die ITF-Turniere, vor allem auch natürlich durch diese unsägliche Reform, die dort vonstatten ging, dass es also, ja, mehr oder weniger wertlose Turniere waren. Es gab auf jeden Fall keine ATP-Punkte mehr, hat man sich dann, glaube ich, auch daraus entschieden, dann zu sagen, ja, also hier gibt es eben auch die Möglichkeit, einen Challenger in Hamburg zu veranstalten und haben diese Möglichkeit dann eben auch ergriffen. Was ich finde, ist der absolut richtige Schritt, denn ja, wie gesagt, wir haben auch schon mal drüber gesprochen, in Spanien, da eben auch der Verband viel dabei ist, dann auch versucht eben die Akademien dort eben auch die Challenger-Landschaft ein bisschen zu unterstützen und dann auch das Ganze ja weiter gefächert dann eben aufzustellen, und so findet es in Deutschland inzwischen auch statt. Diese drei Wochen ist eine richtig tolle Geschichte, für die Spieler ist es super, sie können innerhalb des Landes sich bewegen, müssen eben nicht lange reisen, und das ist auch der Sinn. Und man kann dann natürlich auch mit der Vergabe der Wildcards dann auch noch sehr stark Einfluss darauf nehmen, inwieweit man dann eben auch die jungen Spieler hier auch noch fördert. Und ich habe mal gerade vorher mal ein bisschen geschaut, wie das denn ausschaut in puncto junge Spieler in Deutschen oder bei den deutschen Herren, wenn man sich nämlich das Race to Milan im Moment anschaut, wo übrigens Stefanos Tsitsipas immer noch an Nummer 1 führt, der ist so in der ähnlichen Position wie Zverev, glaube ich, vor zwei Jahren, da war der auch mal die Nummer 1, war aber dann auch für die ATP-Tour-Finals parallel qualifiziert. Dann muss man hier schauen, dass man deutsche Spieler findet. Rudi Mollecker, Nummer 15 im ATP-Race nach Milan. Dann eben Daniel Altmaier, Nummer 44. Und Luis Wessels, Nummer 51. Das sind die drei Spieler, die dort in den Top 100 zu finden sind. Und ja, da kann man sagen, das könnte schon noch ein bisschen besser gehen. Und mit solchen Wildcards hat man natürlich dann die Chance, diese Leute da eben reinzubringen. Das muss ja jetzt nicht nur immer auch Main Draw sein. Das kann ja auch diese relativ kleine Quali sein, wo man auch sehr schnell ja die Chance hat, dann in das Main Draw auch zu kommen. Und ja, die Gelegenheit hat der DTB hier beim Schopf gepackt und dieses Challenger-Turnier veranstaltet, hat übrigens in diesem Jahr bei den oder während der Hamburg European Open dann auch schon die Werbetrommel gerührt. Da war dann auch ein großer Stand, der dieses Turnier dann auch promotet hat. Auch das ist, denke ich, ein richtiger Schritt, damit das Ganze nicht irgendwie dann, ja, vielleicht irgendwie gerade in so großen Städten, muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, vielleicht bei vielen, vielen Events, die dort stattfinden, dann irgendwie untergeht. Und ich hoffe nicht, dass das der Fall ist. Ich hoffe, dass da auch einige Zuschauer kommen. Ich selbst werde wahrscheinlich zum Finalwochenende dort vor Ort sein und ja, freue mich drauf. Bin wirklich gespannt, wie das dann aussehen wird.
Klaus Eberhardt, der Sportdirektor, hatte Anfang des Jahres uns ein Interview gegeben, beziehungsweise mir, wo es dann damals darum ging, mit der Neuordnung der Challenger und der Future-Turniere und der zwei neuen Ranglisten, hatte er damals gesagt, ja, wir als DTB, wir wollen dafür sorgen, dass die jungen Spieler, die jungen deutschen Spieler, dann auch mehr Spielmöglichkeiten bekommen. Und das ist ja dann auch ein erster Schritt, dieses Turnier von einem Future-Turnier zu einem kleinen Challenger zu machen. Und man kann nur die Daumen drücken, dass das dann funktioniert. Eine Woche nach Hamburg findet dann allerdings ein sehr traditionsreiches Turnier statt. Die Eishalle von Eckental. Eishalle deswegen, weil sie eigentlich immer einen unglaublich schnellen Teppichboden verlegt haben. Und in Eckental wird dann in 3 Wochen ein Challenger-Turnier stattfinden. Und das können wir wirklich mit Fug und Recht behaupten. Das ist inzwischen ein Traditionsturnier.
Ein absolutes Traditionsturnier, die internationalen deutschen Indoor-Tennis-Meisterschaften, wie ich auch inzwischen gelernt habe, ist der Titel dazu. Und ja, es gibt in diesem Jahr eine Besonderheit, denn der alte Teppich, der hat ausgedient. Die ATP hat es beanstandet, also man hat nach dem Turnier im letzten Jahr gesagt, also Freunde, jetzt ist Feierabend und entweder ihr macht jetzt hier einen Hardcourt rein oder ihr verlegt einen neuen Teppich. Und dieses Thema Teppich und ATP, das ist sowieso nicht so einfach. Ich war damals, als in Ismaning das Turnier zum ersten Mal stattgefunden hat, bei der allerersten Pressekonferenz und als da erzählt wurde, dass das Turnier auf Teppich stattfinden wird, war ich schon ein bisschen perplex, weil für ein neues Turnier die Auflage dann eben bekommt, auf Teppich spielen zu dürfen, fand ich dann doch sehr erstaunlich. Und man hat also argumentiert oder mir hatte man dann erzählt, dass die ATP damals diese Ausnahmeregelung gemacht hat oder getätigt hat aufgrund dessen, dass kein anderes Turnier in dieser Woche in Europa stattgefunden hat. Und dadurch hat Ismaning die Chance also bekommen, als neues Turnier noch tatsächlich auf Teppich austragen zu dürfen. Das ist normalerweise sonst eigentlich ein No-Go für die ATP heutzutage, was auch ein bisschen schade ist. Aber hier diese 2 Turniere in Deutschland sind somit die einzigen beiden Turniere tatsächlich auf der ATP Challenger Tour, die nur noch mehr auf Teppich ausgetragen werden. Und auch bei Eckental hat man denen jetzt, naja, ich sag mal, die Pistole auf die Brust gesetzt und gesagt, na, also entweder neuer Teppich, der ist jetzt doch ein bisschen ausgeranzt, oder eben ein neuer Hardcourt. Und das ist gar nicht so einfach, denn wenn sie jetzt einen Hardcourt verlegen müssten, dann müssten damit eben auch die Abstände hinter den Linien neu justiert werden. Und das ist in Eckental gar nicht möglich, aufgrund eben der Platzverhältnisse. Also hat man sich daraufhin entschieden, einen neuen Teppich zu verlegen. Und den gibt es jetzt dann also in diesem Jahr zu begutachten. Nicht mehr in dem traditionellen Grün allerdings, sondern er wird jetzt in Blau erscheinen.
Selbst Eckental hat noch Neuerungen, beziehungsweise selbst in Eckental bleibt die Zeit nicht stehen und dort werden wir einen neuen Teppichboden erleben. Wie gesagt, in den letzten Jahren hat, wenn man sich das Challenger in Eckental angeschaut hat, hat man immer gesehen, wie unfassbar schnell dieser Boden war. Und mal schauen, wie es dann dieses Jahr ist. Dustin Brown hatte vor Jahren mal ein gutes Turnier da und freute sich über den sehr schnellen Boden dort in Eckental. Auf jeden Fall, das ist der deutsche Swing an Challenger-Turnieren. Wenn ihr in der Nähe von Nürnberg Richtung Eckental oder in München, bei München, in Ismaning oder in Hamburg wohnt oder dort vorbeikommt, dann schaut bei den Turnieren vorbei. Ja, er bekommt klasse Tennis zu sehen für einen schmalen Taler und ich glaube, es ist auf jeden Fall wert, dort vorbeizuschauen, weil man dort wirklich guten Sport geboten bekommt. Da stimmst du mir zu, oder?
Da kann ich natürlich nur zustimmen. Ich kann nur sagen, absolut, wer Tennis-Fan ist, der muss auf die Turniere der Challenger-Tour gehen. Auch diese Turniere haben sich das auch wirklich verdient, sage ich mal, dort angenommen zu werden. Und das lohnt sich auf jeden Fall. Und wenn ich das vielleicht noch sagen darf, gerade in Eckental, muss ich sagen, finde ich die spannendste Entry-List. Also da sind auch richtig spannende Spieler dabei. Kamil Majczak, wenn ich es richtig ausspreche, die polnischen Namen sind ja so meine Lieblingsnamen, wenn es darum geht, die falsch auszusprechen. Aber ist auf jeden Fall da wahrscheinlich top gesetzt. Peter Gojovcik soll kommen. Ja, und vor allem auch eben ein paar von den Youngsters, die ich eben sehr, sehr interessant finde, wie zum Beispiel Lloyd Harris aus Südafrika, Nicola Kuhn, der spanisch-österreichische Deutsche, der auch in Hamburg, glaube ich, die Woche vorher schon da sein wird. Yannick Sinner, unser Freund, steht auf der Meldeliste in Eckental, sowie auch Emil Ruusuvuori aus Finnland. Also das finde ich sind schon sehr, sehr interessante Namen und wird auch sehr, sehr interessant sein, wie die sich auf diesen neuen Belag dann auch eben schlagen werden. Aber auf jeden Fall Besuch aller Challenger-Turniere immer wert.
Aber Eckental mit Ruusuvuori und Yannick Sinner, zwei der absoluten Aufschläge in diesem Jahr auf der Challenger-Tour. Also absolute Empfehlung, da müsst ihr mal vorbeischauen und du wirst in den nächsten Wochen dann auch viel unterwegs sein.
Ja, natürlich. Das ist Pflichtprogramm. Da muss man natürlich auch mal vor Ort sein bei allen diesen Turnieren. Das ist Ehrensache.
Das ist Ehrensache. Und danach, nach dem deutschen Swing, nehmen wir auch wieder eine neue Ausgabe der Challenger Corner auf. Vielleicht schon sogar dazwischen, wenn wir viele Interviews haben, wenn wir neue Eindrücke haben, dann von diesen Turnieren. Das war die neue Ausgabe der Challenger Corner auf meinsportpodcast.de in Zusammenarbeit mit tennistourtalk.com und den Macher Florian Heer hatte ich jetzt hier gerade bei Skype. Vielen Dank, Florian.
Danke, Andreas.
Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Eine Nacht, zwei Menschen und ein Fall, der Amerika bis heute spaltet. Hallo, ich bin Malte Asmus und in der neuen Folge Tatort Sport rekonstruiere ich den Fall Mike Tyson. Die Begegnung zwischen dem jüngsten Schwergewichtsweltmeister aller Zeiten im Boxen und einer 18-jährigen Schönheitskönigin. Unstrittig ist, es gab Sex. Strittig ist, war er einvernehmlich. Was danach passiert, wird zu einem der explosivsten Prozesse der 90er Jahre. Es geht um Sex, um Macht, um Hautfarbe, um Klischees, Erwartungen und darum, wem Amerika am Ende glaubt. Tatort Sport, Mike Tyson, Sex, Macht und Hautfarbe. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Challenger Corner, der Tennis-Podcast mit Florian Herr und Andreas Thies. Alles rund um die Turniere unterhalb der ATP-Tour.
In Zusammenarbeit
mit tennistourtalk.com. Challenger Corner auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.